Das ist eine offizielle Frage. Was haben Sie da gemacht?
Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen.
Längst fälliger Urlaub war nachher, ja, obwohl er nicht beabsichtigt war. Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu dieser Spezialepisode, kann man fast sagen, aus der Sommerpause oder wo die Sommerpause sozusagen soll abschliessen. Ich hätte ja eigentlich vorgehabt, vor ein paar Wochen einen wunderschönen Podcast zu machen oder besser gesagt eine Podcast-Reihe zu machen. Habe ich ja schon versprochen mit Mike Bader zusammen Ende Juni, wo ich mit ihm über Ariel geredet habe, also die Neuverfilmung, die ja jetzt gerade in den Kino gelaufen ist. Das ist zwei Wochen später, in diesem Rhythmus, wird der Podcast ja eigentlich so im Durchschnitt erscheinen. Podcast-Folge wird machen mit den Top 5 Filmen, die auf Serien basieren. Warum? Der Ausschlag gegeben hat der neue Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, der Mitte Juli ins Kino ist gekommen. Und die Filmreihe, die Mission Impossible Filmreihe, die basiert ja auf einer Fernsehserie aus den 60er Jahren beziehungsweise auf der Neuauflage aus den 80er. Und darum habe ich eben geplant, zuerst Lieblingsfilme zu thematisieren, die auf Serien basieren. Dann hat die Mission Impossible Reihe 1 bis 6 mit krönendem Abschluss mit Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 besprochen. Jetzt gibt es drei Gründe, warum das nicht stattgefunden hat. Erstens, ich habe die Folge zu den Top 5 Filmen, die auf Serien basieren, die habe ich vorbereitet, aufgenommen und sogar schon veröffentlicht gehabt. Habe sie dann nochmal durchgelassen. Das mache ich manchmal so ein bisschen als Qualitätsprüfung, irgendwie einen Tag später oder so, mit ein Distanz. Und dann hat es mich gedacht, ja, irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden, wie die Folge ist rausgekommen. Es war alles ein bisschen gehetzt gewesen irgendwie. Und darum habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich die Folge wieder vom Netz nehme. Dann der zweite Grund, warum das Ganze nicht stattgefunden hat. Mir hat einfach eine gute Gesprächspartnerin oder einen guten Gesprächspartner gefällt. Und irgendwie habe ich es ein bisschen verschenkt gefunden, wenn ich die Mission Impossible Reihe allein würde besprechen. Und der dritte Grund, ihr habt es schon gehört, am Titel vom Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, da ist ein Teil 1 drin. Das heisst, es gibt einen zweiten Teil und der soll dann nächsten Sommer rauskommen. Wobei, jetzt könnte es natürlich gut sein, dass der Teil verschoben wird, wegen dem Streik zu Hollywood, also wegen dem Doppelstreik zu Hollywood, den ihr sicher auch mitbekommen habt. Oder wäre froh, wenn ich euch da schnell einen kleinen Aufwisch machen würde? Ja! Ja, also gut, da holen wir zuerst mal ein bisschen aus. Seit Anfang Mai streiken ja die Drehbuchautorinnen und Autoren für bessere und vor allem sichere Bedingungen. Das heisst unter anderem höhere Honorar, Gewinnbeteiligung und so weiter. Die haben sich, oder die Situation für Drehbuchautorinnen und Autoren, die hat sich auch durch das Streaming recht stark verändert jetzt in der jüngeren Vergangenheit. Und also das heisst zum Beispiel, dass sie früher von Produzenten sie engagiert wurden, für zum Beispiel Serien zu schreiben. Und dann sind sie während dem ganzen Prozess wieder dabei gewesen, natürlich schon vorher, weil sie müssen die Episoden schon mal schreiben. Dann, währenddem das gedreht ist worden, sind sie auch noch dabei gewesen. Und weil die Folgen ja früher so im Wochenrhythmus sie rausgekommen, sind die Drehbuchautorinnen und Autoren natürlich über Monate lang beschäftigt gewesen. Und jetzt durch das Bingen von Serien, sprich, dass man Serien meistens auf einen Klapp alle Folgen veröffentlicht, ist die Arbeitszeit von den Drehbuchautorinnen und Autoren viel kürzer, also von ein paar Monaten auf ein paar Wochen reduziert worden. Dann schreiben sie quasi die ganze Story für die ganze Staffel einfach in einem Wisch durch und dann haben sie sozusagen wieder arbeitslos. Was dann auch noch dazu kommt, ist im Moment natürlich das Thema künstliche Intelligenz, wo auch in Hollywood natürlich ganz gross ist. Man hat ja schon erste Sachen gesehen, ich glaube, die Eröffnungssequenz vor der Serie A Secret Invasions, oder wie sie heisst, der Marvel-Serie, habe ich zwar nicht gesehen, aber das weiss ich auch. Die ist von künstlicher Intelligenz gemacht worden. Und jetzt möchten natürlich Drehbuchautorinnen und Autoren und auch Schauspielerinnen und Schauspieler langsam wissen, was Sache ist mit dieser künstlichen Intelligenz. Was für Absicherungen werden gemacht, damit ihr Werk und ihre Arbeit natürlich auch geschützt ist. Produzenten sind auf die ganzen Forderungen von den Drehbuchautorinnen und Autoren nicht eingegangen und darum streiken die jetzt schon seit 3 Monaten. Und vor einem halben Monat, also Mitte Juli, sind auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in Streik getreten, wegen ähnlichen Themen, die ich schon ein bisschen angesprochen habe. Es geht hier vor allem um weniger bekannte Schauspieler, die wirklich müssen schauen, dass sie zu ihrem Geld kommen und sich von einem Job zum nächsten Kästen hängen. Also da reden wir jetzt nicht von den Tom Cruises, Margot Robbies, Ryan Goslings und wer noch alles wird Thema sein jetzt in dieser Folge. Nein, es geht wirklich um die kleineren SchauspielerInnen. Die wollen eine Gehaltserhöhung von 11%, weil sie zum Teil wirklich relativ schlecht bezahlt werden und durch das nicht einmal eine Krankenversicherung automatisch zugesichert haben. Sie wollen zum Beispiel auch, dass Casting-Videos, also wenn eine Produzentin oder ein Produzent für einen Film oder Serienproduktion aufruft, dass man sich so bewerben als Schauspielende, die machen viele Castings vor Ort. Was natürlich für die noch einfacher ist, ist, wenn sie einfach Videos eingeschickt bekommen. Und die Videos für die Castings, die haben finanziell bis jetzt die Schauspielerinnen und Schauspieler selber müssen tragen und sie verlangen jetzt eben das Geld, das sie müssen zahlen für die Videoproduktionen von den Produzentinnen und Produzenten von den Serien gezahlt werden. Und eben, wie gesagt, auch KI, aber den Schauspielenden das Thema, sie wollen einfach abgesichert sein. Vor allem auch zu Recht am eigenen Bild. Weil vielfach wird heutzutage, also gerade bei Marvel-Filmen, die ich auch schon erwähnt habe, werden Schauspielende eingeladen. Dann wird sozusagen ihr Gesicht digital aufgenommen, aufwendet für die Filmdrehs. Und das haben natürlich auch die Schauspielenden weniger zu tun. Plus kommt dazu, wie ist das eigentlich, wenn man einfach Schauspieler per künstliche Intelligenz irgendwie auf die Leinwand kann projizieren kann? Wie steht es da mit dem Recht am eigenen Bild? All das sind Fragen, wo die Streikenden gerne möchten beantwortet haben, was ja sehr verständlich ist. Jetzt ist es aber so, dass Produzentinnen und Produzenten, ja, wie man kann vermuten, natürlich nicht auf die Forderungen sind eingegangen. Und darum jetzt eben haben wir den Doppelstreik. Das hat es das letzte Mal vor über 60 Jahren gegeben, dass wirklich beide gestreikt haben. Das hat jetzt Auswirkungen natürlich zu Hollywood. Barbie hat zum Beispiel müssen Premiere vorverlegen, damit die Schauspielenden überhaupt dabei sein. Dann ist kein Promo gemacht worden für einen Christopher Nolan Film Oppenheimer. Und an der Premiere habe ich die Woche gelesen vom Film The Haunted Mansion von Disney, wo ja wieder einmal auf einer Jahrmarkt, Attraktion, Jahrmarkt, das sieht heutzutage doch niemand mehr. Es geht um das Disneyland, da gibt es so ein Gruselhaus, was sie jetzt verfilmt haben, sozusagen. Und an der Premiere für den Film haben keine Darstellenden dabei sein, weil die offiziell nicht arbeiten dürfen. Auch die zur Gilde gehören, wo es darum geht, Amerika. Da waren betroffen gewesen, zum Beispiel Schauspieler wie Danny DeVito, Owen Wilson oder auch Jamie Lee Curtis, die eben nicht an der Premiere dürfen. Was hat Disney gemacht? Sie einfach ihre Figuren, also da die Kostümierten, die man abends im Disneyland sieht, wie der Mickey, der Donald oder der Goofy an die Premiere geschickt. Finde ich irgendwie noch lustig, wenn der Hintergrund eben nicht ein bisschen trauriger wäre, sage ich jetzt mal. Dann, was auch noch zur Folge hat, dass Schauspielende nicht an Filmfestivals reisen. Das dürfen sie auch nicht. Sie dürfen keine Interviews geben, nichts außer die Podcasts oder so, habe ich gehört. Ich glaube, das haben sie jetzt zum Teil auch gemacht, für Promo jetzt für Barbie und Oppenheimer etc. Ja, das sind alles eben so Auswirkungen, die der Streik jetzt hat. Und eben das Wichtigste, warum das jetzt auch darauf bekommen, ein bisschen auszuholen, dass die Dreharbeiten für Mission Impossible Dead Reckoning Part 2, die sind eben auch unterbrochen worden. Beziehungsweise, sie haben die Dreharbeiten sowieso unterbrochen gehabt für den Erstteil zu promoten und hat eigentlich nach der Premiere weiter drehen, was sie jetzt nicht dürfen. Sprich, es ist relativ unwahrscheinlich, dass Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 schon nächsten Sommer rauskommt, weil Prognosen die sagen, dass der Streik wahrscheinlich mehrere Monate wird dauern, weil Produzenten schon angekündigt, die sollen, sorry, ich muss es jetzt einfach so sagen, die wollen es einfach aussetzen, weil sie natürlich wissen, irgendwann müssen ja die drei Buchautorinnen und Autoren und auch die Schauspielenden wieder Geld verdienen, weil sie ja auch nicht einfach so wie eben die grossen Stars genug Geld auf der Seite haben, dass sie da jetzt einfach mal gut irgendwie ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre einfach können zu verzichten zu arbeiten. Zum Teil wird jetzt ihnen auch unter die Arme gegriffen. Ich habe jetzt die Woche gehört, dass Dwayne The Rock Johnson der hat ein paar Millionen anspringen von seinem Vermögen für den Streikenden unter die Arme greifen, dass sie finanziell nicht ruiniert werden. Aber eben, ich meine, das sind so viele Leute. Da lenkt auch das Vermögen von allen Hollywood-Stars nicht, für den unter die Arme zu greifen. Also es ist spannend, gleichzeitig rege ich mich auch sehr auf, was man da für ein Drecksbusiness betreibt von Seiten Produzentinnen und Produzenten. Und bin natürlich auch gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Wie gesagt, nächstes Jahr wird wahrscheinlich mein Plan auch nicht nachgeholt werden mit dem Dreiteiler, Filmen, die auf Serien basieren. 4 Mission Impossible 1 bis 6 und dann noch Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 und Part 2. Das steht jetzt alles noch ein bisschen in den Sternen, wenn das überhaupt realisiert kann werden. Man könnte fast sagen, es steht in den Sternen auf dem Hollywood Boulevard. Aber keine Angst, ich bin vom Streik nicht betroffen und darum geht es hier mit den Filmsündern auch weiter. Auch trotz der kleinen Sommerpause, die es jetzt geht, die tun wir jetzt offiziell zusammen beenden. Und wie es genau weitergeht, das erzähle ich dann am Ende von dieser Episode. Jetzt möchte ich zuerst noch ein bisschen über das reden, was im letzten Monat so ein bisschen passiert ist, weil ich bin natürlich nicht untätig gewesen, habe etliche Filme gesehen und irgendwie habe ich gleich so ein bisschen Redebedarf, nach dieser Sommerpause jetzt auch noch ein bisschen chronologisch durch den Kinosommer zu gehen. Und da nehme ich euch jetzt gerne mit auf die kleine Reise durch den Kinosommer 2023.
Camera speed.
Sound production, take one.
Action! This is mad trippy. Dude, this is catastrophic.
This world must die. No!
I'm not gonna lose her again.
It's not Clark.
My name is Kara. I will help you.
Interesting group. Want some help?
Wait, he's Batman?
You want to get nuts?
Come on! Let's get nuts!
Ja, hier geht's um The Flash, wo jetzt der Sommer endlich ist rausgekommen, beziehungsweise ob man den jetzt ums Verrecken hat wollen, das stelle ich jetzt mal einfach so in den Raum. Der hat ja eine ganz schwierige Produktionsgeschichte gehabt, darum habe ich jetzt das gesagt, endlich. Ist von Andy Muschietti gemacht worden, kennen viele wahrscheinlich als Regisseur von den Neuverfilmungen von «Es» von Stephen King, also die beiden Romane. Ja, und das Problem an diesem Film war, dass der musste auf die Seite gelegt werden. Einerseits, weil der Ezra Miller, also der Hauptdarstellend, der non-binär ist, ich sage es jetzt am Anfang, dass ihr das gehört habt, aber ich rede jetzt gleich von ihm, ja, weil ihm lustigerweise im Berndeutsch schwierig ist, ohne Geschlecht jemanden zu bezeichnen. Ich könnte sicher immer sagen, Ezra hat gemacht, aber das klingt irgendwie ein bisschen doof, darum sage ich Ezra Miller. Ja, der hat jenste komische Geschichten hat er abgezogen. Es sind irgendwie Entführungen im Spiel gewesen, Schlägereien in einer Bar irgendwie auf Hawaii etc. Und er hat natürlich nicht so für positive Promo gesorgt um den guten Ezra Miller. Und darum hat man den Flash müssen verschieben. Er ist jetzt aber gleich Mitte Juni, ist er im Kino gekommen, weil der Ezra Miller sich auch offiziell entschuldigt hat und gesagt hat, dass er sich Hilfe holt. Und so hat man sich dazu entschieden, dass man den Flash-Film gleich noch rausbringt. Das ist eigentlich noch interessant, wenn man hört, dass andere Sachen oder andere Studios ihre Schauspielenden zum Teufel geschickt, wenn irgendwie Skandale bekannt worden. Sprich zum Beispiel der Kevin Spacey, der übrigens die Woche auch geht, ist freigesprochen worden in seinem zweiten Prozess wegen sexuellen Übergriffen, wo er schon angeklagt war, jetzt noch zu England. In Amerika ist er ja schon freigesprochen worden. Er hat aber dann zumal, wo die Vorwürfe sind bekannt gegeben worden, an mehreren Männern, oder dass er sexuelle Übergriffe so gemacht hat, an mehreren Männern, hat man sogar aus einem Film rausgestrichen, der schon abgedreht war, und dort hat der Christopher Plummer an seiner Stelle gewarped, glaubst du, ja. Und der Johnny Depp natürlich auch, der ja im Prozess war mit seiner Ex-Frau Amber Heard, wo ja jetzt auch freigesprochen worden ist von allen Vorwürfen, wo unter anderem aus den fantastischen Tierwesen-Filmen ist geschmissen worden, also den Harry Potter-Ableger, wo er, glaube ich, sich mittlerweile kann froh sein, weil die von Qualität nämlich nicht so berauschend sind, aber das ist eine kleine Randnotiz. Der Johnny Depp, der ist ja jetzt ganz schon wieder gefeiert worden für einen neuen Film, der, glaube ich, bei uns im Herbst rauskommt. So ein Historien-Epos, wo er irgendeinen von diesen tausenden Louis-Königen zu Frankreich spielt. Aber die Frage ist jetzt eben, warum, dass man beim Ezra Miller nicht einfach gefunden hat, ja, jetzt schicken wir den zum Teufel oder bringen den Flash gar nicht raus. Das Problem dort war, dass er der Film, wie gesagt, schon abgedreht war. Es hat wahrscheinlich viel zu viel gekostet, nochmal alles nachzudrehen mit einem anderen Schauspieler. Plus, dass der Film bei Testvorführungen scheinbar extrem gut ist angekommen bei den Kinobesucherinnen und Besuchern oder dem Testpublikum. Und ja, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Darum hat man sich auch dazu entschieden, dass man den Film gleich rausbringt. Unter anderem auch noch einen Teil dazu beitragen hat sicher auch der James Gunn, weil der hat den Film auch schon gesehen, also der Regisseur von unter anderem Guardians of the Galaxy. Der hat den Film in den Himmel gelobt und gesagt, es sei einer der besten Superheldenfilme, den er jemals gesehen hat, Flash. Lustig ist ja jetzt auch, dass der James Gunn die kreative Leitung übernommen hat bei DC. Also der macht dort eigentlich quasi wie einen Neustart, dass die ganzen Filme, die Zack Snyder gemacht hat, Man of Steel, Batman wie Superman, Justice League und wie sie alle heissen und auch Aquaman etc., die werden alle nichtig gemacht und das Ganze startet jetzt neu. Darum ist es umso auch noch erstaunlicher, dass der Flash überhaupt noch rausgekommen ist, weil der spielt ja noch in diesem anderen Universum, in dem sogenannten DCEU, wo ja offiziell eigentlich gar nicht so geheissen, also das DC Extended Universe, wo losgegangen ist eben 2013 mit Man of Steel. Und ja, mit den Floppereien, die es jetzt jüngst geht, durch Black Adam mit dem Dwayne Rock Johnson, der ja gefloppt ist an der Kinokasse, der Shazam 2, der ist auch nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Und der Flash wissen wir mittlerweile eben auch, dass der nicht so gut ist gelaufen an der Kinokasse jetzt, diesen Sommer. Ich muss noch gleich noch mal schnell ausholen. Es war nicht der letzte Film, bevor der Neustart passiert, sondern wir haben noch zwei in diesem Jahr. Blue Beetle kommt noch aus und Aquaman 2. Und ich könnte mir vorstellen, dass Blue Beetle wahrscheinlich ähnlich wird floppen, wenn nicht sogar noch heftiger als der Flash. Über Gründe, warum das der Flash gleich noch ein paar Leute ins Kino gelockt hat, rede ich dann später noch drüber. Und Aquaman 2 könnte ein Erfolg werden, veritabel, weil ja schon der erste relativ erfolgreich war, erstaunlicherweise. Aber wir werden sehen, auf jeden Fall geht es näher von neuem los. Und das weiss man jetzt auch noch nicht genau, welche von diesen Figuren, die jetzt in diesem DC-Universum unterwegs sind, noch bleiben. Also man sagt zum Beispiel, dass der Jason Momoa als Aquaman könnte bleiben. Der hat irgendwelche Verhandlungen gehabt. Der hat vor kurzem irgendetwas gepostet auf Social Media, wo er sich gefreut hat, weil er irgendwie mit Produzenten von DC ein Gespräch gehabt hat. Er ist sehr erfreut aus dem herausgekommen. Warum, wissen wir nicht. Das hätte er nicht dürfen verraten. Also es gibt zwei Gerüchte, die jetzt die Runde machen. Einerseits geht man davon aus, dass er vielleicht Aquaman weiterhin darf spielen, jetzt auch in dem neuen DC-Universum. Oder, dass er eine von seinen Traumrollen endlich darf spielen, und zwar der Lobo. Das ist so ein Comic-Charakter, so ein kleiner Anti-Held, kann man sagen, wo er, glaube ich, lange schon damit geliebäugelt hat. Und jetzt geht man davon aus, entweder eben, dass er der Aquaman weiterhin kann spielen oder eben der Lobo. Und eine weitere Kandidatin, die auch noch gehandelt wird, dass sie ihre Rolle weiter darf spielen, ist Gal Gadot als Wonder Woman. Weiss man auch noch nicht so genau, ob die im neuen DC-Universum wieder auftaucht. Was aktuell klar ist, es werden weder Ben Affleck noch der Henry Cavill als Batman bzw. Superman zurückkommen. Es gibt zwar wieder Batman- und Superman-Filme, aber dort werden auch andere Darstellende verpflichtet. So, eben, ich habe es erwähnt, der Flash hat gleich ein paar Leute weniger in Kino gelockt, als man sich vielleicht erhofft hat. Und ich gehöre eben auch zu den wenigen, die nicht im Kino waren. Jetzt, der Film, der ist jetzt schon auf der Streaming-Plattform rausgeklebt. Also ich habe mir einen online- oder digital besorgt und irgendwie gleich Bock hatte, den Film noch zu schauen, weil ich so viel gehört habe. Einerseits positive und auch negative Sachen. Das ist lustig, ich kann eigentlich sozusagen alles umschreiben, was ich bis jetzt gehört habe. Also ich hatte relativ kleine Erwartungen gehabt, der Teufel, was mir im Moment recht in Karten spielt, oder besser gesagt, der Film in Karten spielt, weil wer Teufel Erwartungen hat, kann eigentlich nur positiv überrascht werden. Und das ist mir jetzt bei der Flash ein bisschen auch so gegangen. Ja, zum Beispiel, wie kann man es zusammenfassen? Ja, wenn die CGI-Gedöns nicht so schlimm wären, also die Computereffekte, die sie brauchen, könnte der Film definitiv fast Spass machen. Oder macht es zum Teil sogar Spass? Und ein grosser Teil dazu beiträgt natürlich, Achtung, jetzt kommt der fette Spoiler, aber wir hatten ihn ja schon in den Trailer gesehen und wir hatten ihn vorher ja schon gehört, hier im Zusammenschnitt. Der Michael Keaton kommt zurück als Batman. Das war ja der Batman gewesen, Ende 80er, Anfang 90er mit Batman von Tim Burton im ersten Teil und dann Batman Returns im zweiten. Der kommt jetzt hier wieder vor. Und ihr fragt mich jetzt vielleicht, wie passt denn der Michael Keaton überhaupt jetzt in das DC-Universum mit dem Flash etc.? Das liegt daran, dass der Flash mit seinen, er ist ja unglaublich schnell. Und irgendwann ist er so schnell, dass er die Zeit zurückdrehen kann und er möchte die Vergangenheit ändern, weil seine Mutter ist umgebracht worden, wo er noch ein Kind war. Und das möchte er eben rückgängig machen. Aber durch das, dass er das rückgängig macht, entsteht wie eine andere Zeitlinie. Beziehungsweise die Multiversumsgeschichte, die wir ja von Marvel schon kennen, das ist eigentlich so ein bisschen der Grund. Und er ist dann quasi in einer Parallelzeit oder auf einem Parallelstrang zu seiner Realität. Und dort ist eben der Michael Keaton nach wie vor der Batman, der Superman, den gibt's gar nicht. Dafür ist Supergirl auf der Erde irgendwie so, ja. Und natürlich gibt's in diesem Paralleluniversum auch einen anderen Flash. Also es ist der Ezra Miller in der Doppelrolle und ich muss sagen, er macht das definitiv sehr gut. Wenn das nicht immer so ein kleines Beigeschmäckchen hat, eben mit seiner, was er halt sonst so für einen Ruf hat als Privatperson, ja, da ein bisschen drüber hinwegschauen und so, dann kann man sich den Film wirklich mal gönnen und eben den Michael Keaton wieder mal als Batman zu sehen, wäre eigentlich wunderbar, wenn sie ihn in den Action-Szenen einfach würden machen würden und nicht einfach eine Computer-Version von ihm auf die Leinwand kleben. Das ist wirklich, es ist furchtbar. Und da die anderen, meine Vorrednerinnen und Vorredner, die den Film schon zu Boden geschnurrt haben, die haben also nicht übertrieben, es ist wirklich also absolut katastrophal, wie der Film aussieht. Ja, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich übertreibe jetzt extra, falls irgendjemand von euch den Film gleich noch einmal schauen will, dass der einfach auch mit ganz tiefen Erwartungen an das hergeht. Nein, es ist wirklich schon fast eine Frechheit, was einem da geboten wird, computereffektmässig. Und darum muss ich auch sagen, ist der Film bei mir am Schluss auch eher auf der negativere Noten gelandet. Wie gesagt, ein paar positive Überraschungen hat es gegeben, aber am Ende hätte ich jetzt wirklich den Film nicht gebraucht, für Michael Keaton nochmal zu sehen. Schauen wir lieber nochmal die alten Batman-Filme an, vor allem Batman Returns, wo ja bei mir ein grosses Herz verdient hat. Ja, die kann man sich nochmal gönnen und der Flash ist eigentlich echt so ein kleiner Zirkus, der halt nicht wahnsinnig gut gemacht ist. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass das DCEU oder der DCEU-Zirkus gleich mal ein Ende nimmt, wie gesagt, jetzt eben mit dem Neustart unter der Leitung von James Gunn. Da bin ich sehr gespannt und hoffe auch, dass er das Ganze wieder so eine gute Richtung lenkt. Hat er ja schon bewiesen, dass er im DC-Universum auch gut unterwegs kann sein mit dem Suicide Squad-Film, den er gemacht hat, der ja auch sehr gelungene Verfilmung war. So, ich habe von Zirkus geredet, wo bald ein Ende nehmen könnte. Ein Zirkus, der mittlerweile schon ein Ende genommen hat, ist der hier.
You stole it.
And then you stole it.
And then I stole it. It's called capitalism.
This way!
Fasten your seatbelt. There might be some turbulence.
You've taken your chances. Made your mistakes. And now, a final triumph.
Indy!
Give him hell, Indiana Jones!
A few times in my life, I've seen things.
I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times. Including once by your father.
Yeah. Der Indiana Jones ist jetzt in seinem wohlverdienten Ruhestand angekommen mit dem letzten Film. Indiana Jones and the Dial of Destiny verabschiedet sich der Harrison Ford mit 80. Es ist wahnsinnig. Von seiner Paraderolle, die er ja in den 80er Jahren so richtig, sag jetzt mal, bekannt worden ist. Er hat ja vorher schon der Han Solo gespielt, in den Star Wars Film, aber hier ist er dann mit seinem eigenen Film, mit seiner eigenen Filmreihe dann so richtig durch die Dilly gegangen. Und ich habe es vorhin gemerkt beim Hören von diesem Trailer, wie schön das eigentlich die Indiana Jones Melodie mit Sympathy for the Devil von the Rolling Stones passt. Happy Birthday an der Stelle noch an Mick Jagger, der jetzt so diese Woche ist 80 geworden. So, gut. Indiana Jones 5 mittlerweile. Und ja, das heisst, wir haben einen vierten gehabt vorher. Ich habe jetzt aufgehört, den zu verlügen. Aber ihr wisst, glaubt, wenn ihr den Podcast schon mal oder jemand mal gehört habt, dass ich mit dem vierten Teil, wo ja schon mittlerweile, wie lange ist jetzt der schon wieder her? Ich glaube, der ist auch schon wieder 17 Jahre her. Hey, es ist wahnsinnig. 17 Jahre her, der letzte. Ihr wisst, dass mir der nicht unbedingt so gefallen. Man könnte sagen, es ist nicht unbedingt my cup of tea, auf gut Englisch. Und mir ist es dann ein bisschen so gegangen, dass ich am Anfang, als ich erfahren habe, dass Indiana Jones 5 rauskommt, ist ja jetzt nicht mehr von Steven Spielberg, sondern von James Mangold, habe ich mich eigentlich sehr gefreut, weil ich gedacht habe, vielleicht wird so ein Regiewechsel gar nicht, oder vielleicht tut der ja gut, weil ich meine, Steven Spielberg hat jetzt mit dem vierten Teil nicht wirklich etwas abgeliefert, was ich persönlich hätte feiern können. Und ich dachte, der fünfte Teil könnte vielleicht sogar noch etwas werden, weil wer Logan sieht von James Mangold, der weiss, dass er schon eine relativ gute alte Version von einem Wolverine, also aus dem X-Men-Universum, können zeigen. Und die haben mir eben erhofft, dass er das mit Indiana Jones auch herbekommt. Bei Anfang, wo aber die ganze Sache bekannt gewesen wurde, ich meine, der Film war ja recht lange zur Produktionshölle gewesen. Je länger das es ist gegangen, mit dem ersten Trailer etc., umso weniger Lust habe ich bekommen, Indiana Jones and the Dial of Destiny überhaupt zu schauen. Ihr habt es wahrscheinlich auch im Uncharted-Podcast gehört, den ich Anfang Juni aufgenommen habe. Ich hatte eigentlich mit jemandem abgemacht, die ganze Indiana Jones-Reihe, inklusive der eben dem neuen fünften Teil zu besprechen, was ich auch noch etwa die gerne mache mit meinen Gästen. Mit Ivo habe ich ja das auch gemacht, mit meinem Cousin über die Fast and Furious-Reihe. Und auch schon im Vorfeld habe ich Sachen ja schon gemacht, eine ganze Filmreihe zu besprechen, wenn ein neuer Teil ist gekommen. Und auf das habe ich eigentlich normalerweise immer sehr Bock. Bei Indiana Jones ist es jetzt nicht so gewesen. Und es liegt nicht daran, dass ich mich nicht extrem gefreut hat, Teil 1 bis 3 nochmal zu schauen, sondern weil ich wirklich Bauchweh hatte. Teil 4 erstens nochmal zu schauen, den habe ich mittlerweile langsam verdrängt. Und dann habe ich irgendwann schon so ein bisschen Befürchtung bekommen, was ist denn, wenn jetzt der 5. Teil nicht gut ist? Dann machst du dann den ganzen Scheiß nochmal durch, was schon beim 4. ist, so à la, ach, eigentlich hätte ich doch nach dem 3. aufhören, weil der so wunderbar aufgehört hat mit dem Indiana Jones, seinem Vater, dem seinem Kumpel und dem Indy seinem Kumpel, Salah, wie sie da in Sonnenuntergang irgendwo in der Wüste reiten. So hat eigentlich die ganze Reihe wunderbar aufgehört. Und ich verrate es jetzt schon, liebe Leute, ich habe es tatsächlich geschafft, Indiana Jones 5 nicht zu schauen. Und darum geht es jetzt hier. Ist ein bisschen eine Irrleitung, ich weiss. Gibt es jetzt ja keine Kritik von Indiana Jones and the Dial of Destiny? Und ich hoffe auch, dass ich es schaffe, den Film auch nie zu schauen. Vielleicht wäre ich auch hier, würde es auf einer positiven Note enden, ich weiss es nicht. Ich habe relativ viele Podcasts schon gelost zu diesem Film und eigentlich sind sich alle einig, dass er nicht so schlecht ist wie der vierte, aber halt einfach auch nicht gut. Kommt einfach nicht an die ersten drei Teile an. Ja, wow, Überraschung, wer hätte es gedacht. Aber ja, darum finde ich, ich bleibe jetzt echt mit dem würdigen Abschluss, wo der Indiana Jones mit seinen Leuten am Ende vom dritten Teil in der Wüste Sonnenuntergang reitet. Das ist das Bild, das ich von Indiana Jones möchte behalten und nicht irgendein alter Mann, der besoffen auf einem Sessel hockt in der Unterhose. Darum lieber das Sonnenuntergangbild in der Wüste. Apropos Wüste, die spielt im nächsten Film auch eine Rolle.
Ethan, this mission of yours is gonna cost you dearly.
The world is changing. Truth is vanishing. War is coming.
His fate is written. Shall we write yours too?
If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written.
Ja, kurzzeitig ist nämlich auch der Tom Cruise als Agent Ethan Hunt in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 in der Wüste unterwegs. Und ja, ich wollte ja den Film eigentlich besprechen, wie ich es vorher erwähnt habe. Eigentlich hat es eine dreiteilige oder beziehungsweise dieses Jahr wäre es auch eine zweiteilige Geschichte geworden. Zuerst Top-Filme, die auf Serien basieren und dann Mission Impossible-Reihe inklusive Dead Reckoning Part 1. Das hat jetzt nicht stattgefunden, aber ich möchte jetzt gleich schnell noch ein bisschen über den Film reden. Es gibt jetzt hier also das Fazit zu Dead Reckoning Part 1, das ich vor zwei Wochen, glaube ich, im Kino habe gesehen. Ja, und das Fazit, das ich ziehe, das lautet, die Mission Impossible-Reihe, wenn man sie gerne hat, dann kann man sich freuen, weil die bleibt auch mit diesem Teil auf einem sehr guten Niveau, was sie aus meiner Sicht vor allem seit dem vierten Teil können haben. Es ist zwar ein kleiner, schwächerer Film, als das vielleicht Fallout noch war von ein paar Jahren, der hat mich ja wirklich weggeblasen und das ist eigentlich geht so ein bisschen die Antithese zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit wenigen Erwartungen. Dort hatte ich wirklich riesige Erwartungen gehabt. Der ist ja gelobt worden, der Film im Vorfeld, also Fallout. Das ist einer der besten Actionfilme, die es jemals gegeben hat. Und mit so etwas lockt man mich natürlich. Und ich hatte wirklich riesige Erwartungen gehabt, die eigentlich ein bisschen fies waren, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, weil die hätte der Film eigentlich gar nicht können erfüllen. Und Überraschung, er hat sie nicht nur mehr erfüllt, er hat sie sogar noch übertroffen. So, dass ich muss sagen, Fallout Mission Impossible, Fallout ist einer meiner wirklich Lieblings-Action-Filme geworden. Ja, das ist natürlich jetzt fies, weil Dead Reckoning, ja, der kommt halt einfach nicht ganz an das her, hat das aber eigentlich, glaube ich, auch nicht behauptet, sondern macht einfach auf einem guten Niveau weiter, toppt Fallout nicht, ist auch nicht ganz auf diesem Niveau. Und darum habe ich mich zwischendurch vielleicht ein bisschen mehr müssen zwingen, dass ich ein paar Augen kann zudrücken kann, was so Glaubwürdigkeit von Handlung angeht. Das war ja bei den Mission Impossible Filmen schon immer ein Thema gewesen, sei es wegen diesen Gesichtsmasken etc. Aber wenn der Rest eben stimmt, dann fällt es einem nicht schwer, mal eins, zwei oder vielleicht sogar drei Augen, wenn man noch das vierte Auge hat, zuzudrücken, wenn die Handlung so ein bisschen ja, hanebüchern ist. Und das ist so ein bisschen, das ist so der Sport, den man irgendwie bei jedem Mission Impossible Film machen muss. Aber eben, da muss ich sagen, man schafft es gleich immer noch, weil der Film eben neben der ein komischen oder ein übertriebenen Handlung wirklich sehr gut funktioniert. Und was man auch noch erwähnen muss, ich fluche ja hier immer über die langen Filme. Und dieser Film geht 2 Stunden 40. Es ist einem nicht, oder mir ist es so gegangen, es ist mir nicht so vorgekommen wie 2 Stunden 40. Es ist wirklich ein kurzweiliger Spass, der definitiv Bock macht auf den zweiten Teil, wo ja dann nächstes Jahr rauskommen soll. Und man sich jetzt fragt, ist das so das grosse Finale von Mission Impossible-Reihe? Fragezeichen. Der Tom Cruise hat vor kurzem ja gesagt, er würde echt gerne wieder Harrison Ford mit 80, der Ethan Hunt mit 80 auch immer noch spielen. Sprich, er ist jetzt 61 oder 62 geworden, bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall schon über 60. Sprich, hätten wir noch gut 20 Jahre sicher noch Mission Impossible filmen. Wobei ich jetzt auch ein bisschen der Verdacht hat, dass er das absichtlich gesagt hat, dass man eben das Gefühl hat, dass Dead Reckoning Part 2 dann nicht der Abschluss ist von ihm, also auch in Mission Impossible Reihe. Dass das eben eine Überraschung könnte werden, wenn es dann gleich mit dem zweiten Teil zu Ende geht. Das Endgate, so sagt man, glaube ich, ja, genau. Und ja, wir werden es dann sehen, irgendwie im neuen Jahr oder eben wahrscheinlich eben durch den Streik ein bisschen später. Und ja, dieses Zweiteiler-Finale, das ist ja auch kein Novum, hat es ja schon etwa die mal gegeben. Meine, Harry Potter hat im Finale zwei Teile gehabt, Tribute von Panem hat zwei Teile gehabt im Finale, Twilight, wo wir lieber jetzt nicht drüber reden, etc. Also eben, es ist wie gesagt nicht das erste Mal, wo das passiert. Was mir dort einfach manchmal so ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass die Teil 1 oder die Teil 1, sage ich jetzt mal in Mehrzahl, irgendwie zumindest also einfach aufhören und man weiss genau, das geht dann nahtlos weiter im nächsten Film. Und dann kann man den Filmemacher vorwerfen, ja, eigentlich hat der Film einfach zumindest drin abgebrochen und jetzt muss man huere lang warten, bis der zweite Teil rauskommt. Achtung, das ist bei dem nicht so, hat es mir gedacht. Klar, man weiss, es geht noch weiter. Aber es hört nicht so mit einem üblen Cliffhanger auf, dass man irgendwie sich verarscht vorkommt und das Gefühl hat, hey, jetzt habe ich eigentlich nur einen halben Film gesehen. Nein, der Film funktioniert definitiv für sich allein. Und das finde ich super. Da muss ich wirklich dem Christopher McQuarrie und dem Tom Cruise, der ja dort auch sehr viel mitzureden hat, ein Kompliment machen, dass sie das geschafft haben. Wie gesagt, man kommt befriedigt aus dem Kino und freut sich aber gleich auf den zweiten Teil. Was eben andere, wie zum Beispiel, sag jetzt mal, Matrix Reloaded, Pirates of the Caribbean 2, Fast and Furious 10 ist das jüngste Beispiel, oder auch Back to the Future 2 eigentlich nicht geschafft haben. Die haben nämlich alle mit einem üblen Cliffhanger aufgehört. Und wenn man den nächsten Teil noch nicht schauen kann, dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil man eigentlich möchte wissen, wie es weitergeht. Außer jetzt vielleicht bei Fast and Furious 10. Gut, was negativ ist, ja, nicht schon ein bisschen gerühmt, dann ist Impossible Dead Reckoning. Ja, es hat alles so ein bisschen einen künstlichen Touch, weil sie über alles irgendwie so Computereffekte noch drüber gelegt haben. Und ich frage mich, wieso? Weil der Tom Cruise, der brüstet sich ja immer, dass er alle Stunts selber macht und sich auch immer wieder wilde Stunts ausdenkt, die er machen kann. Hier gumpert er ja zum Beispiel so einen Klippenstrap mit einem Töff. Und hat dann einen Fallschirm dabei und so. Also, das hat er ja auch gemacht. Ich glaube, da haben sie, wie lange haben sie an dem gedreht? Etwa ein halbes Jahr oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ewig hat es gedauert. Und das ist so ein bisschen der grösste Stunt in diesem Film. Vielleicht schon ein bisschen Spoiler, aber das hat er wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn der Trailer gesehen hat, etc. Und auch dort, irgendwie haben sie das Bild dann noch so nachbearbeitet, dass es einfach aussieht, als ob es aus dem Computer käme oder einmal mit Computer gemacht ist worden oder unterstützt worden beim Machen. Und das ist fast ein bisschen schade, weil eben durch das gehen dann die Stunts ein bisschen, die Wirkung von diesen Stunts ein bisschen verloren. Wobei, man muss aber sagen, man weiss ja, dass er alles selber gemacht hat, darum ja, kann man das irgendwie noch so ein bisschen verschmerzen, obwohl es eben gleich ein Negativpunkt ist an diesem ganzen Film. Aber eben, wie gesagt, grosso modo gibt es eine klare Empfehlung für alle Action-Fans und insbesondere Mission Impossible-Fans, dass der Tom Cruise privat so ein bisschen zweifelhaft ist, das muss man halt irgendwie auch ausblenden können. Wenn ihr das könnt und so, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Mission Impossible Dead Reckoning, falls ihr noch nicht Zeit schaut. Und eben, wie gesagt, ich freue mich, wenn ich die ganze Mission Impossible-Reihe kann besprechen kann, wenn der zweite Teil rauskommt, wenn das dann genau passiert. Das sehen wir dann noch. Mission Impossible Dead Reckoning war unbestritten einer der grossen Blockbuster diesen Sommer. Es ist interessant, dass nicht einmal eine Woche später der aber noch der heiß erwartetste Start oder die heiß erwartetste Sterze gewesen, von der auch der grössten Blockbuster vom Kinojahr. Die haben zusammen am gleichen Tag zum Angriff geblasen auf die Kinokasse. Man könnte auch sagen, harmloses Spielzeug trifft auf zerstörerische Atomwaffen, pink-geschrille Unterhaltung trifft auf dialoglastige 3-Stunden-Schinken, Party trifft auf Krieg, Warner ist gegen Universal in Krieg gezogen, Greta Gerwig tritt gegen Christopher Nolan an, Barbie tritt gegen Oppenheimer an. Oder, wenn man es als das Meme gewordene Kino-Event bezeichnen will, das ja diesen Sommer die Runde gemacht hat auf Social Media und sonst überall in den Medien, Barbenheimer.
We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb.
Everything about dying.
When my heart breaks.
Some things have been happening that might be related.
When my world shakes.
Cold shower.
Ooh.
Falling off my roof. And my heels are on the ground.
Closer I am fine. Closer I am fine.
I'm coming with you.
I haven't played with Barbie since we were like 5 years old.
Oh.
No one rests until this doll is back in a box.
Even if nobody else sings along.
No, I won't let you do just one appendectomy.
But I'm a man.
But not a doctor.
Can I talk to a doctor?
You are talking to a doctor.
And I need a clicky pen?
No.
A sharp thing?
No.
There he is. Doctor!
Somebody get security.
Ja, es ist selten, dass zwei so heiß erwartete Hit-Garanten am gleichen Tag ins Kino kommen. Hat es auch schon gegeben, natürlich, in der Filmgeschichte. Ich denke jetzt da zum Beispiel an 2008, beziehungsweise, das habe ich jetzt überall gelesen, ich bin ja selber gar nicht drauf gekommen. Dann zumal «Si Mamma Mia», Verfilmung vom Musical mit ABBA-Songs und «The Dark Knight», also der zweite Teil von Christopher Nolan Batman-Trilogie, am gleichen Tag in Kino kam dann zumal und jetzt bei Barbie und Oppenheimer eben das Gleiche gewesen. Und man munkelt, dass Warner das extra gemacht hat. Warner hat ja Barbie produziert und Christopher Nolan, der war ja lange bei Warner gewesen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Er hat sich von Warner getrennt und zwar ist er nicht einverstanden gewesen mit der neuen Strategie von Warner. Also ich glaube so in der Pandemie Zeit entstanden, dass sie gewisse Filme eben nicht mehr ins Kino bringen, sondern direkt auf ihrer Streaming-Plattform veröffentlichen. Und Christopher Nolan als grosser Kinoliebhaber hat das natürlich scheiße gefunden und ist nach Warner abgesprungen und hat jetzt seinen neuesten Film Oppenheimer mit Universal produziert. Und jetzt munkelt man eben, dass Warner Barbie extra am gleichen Tag rausgegeben hat, um Christopher Nolan eins auszuwischen. Seit gut einer Woche sind sie beide Filme draussen und jetzt habe ich sie auch beide endlich gesehen. Also endlich nach einer Woche. Haha, bin immer noch relativ schnell gewesen, glaube ich. Und zwar hat er auch mitgeschwungen, dass ich am Release-Tag gerade ins Kino gerannt bin, weil ich einen von diesen Filmen unbedingt schauen wollte. Und vielleicht seid ihr überrascht, dass es der da hier war.
Hi Barbie!
Hi Ken!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Ken!
Hi Ken!
Barbie, tatsächlich bin ich gerade am Tag schauen, als ich rauskam, also am Donnerstag vor einer Woche. Und warum bin ich denn so gehypet auf diesen Film? Ja, irgendwie hätte man müssen. Als Filmfan hätte man, glaube ich, gar nicht anders können als gehypet sein. Weil der Film ist angepriesen worden, bissige moderne Satire, wo die ganze Barbie-Geschichte, also ich meine, Barbie hat ja so mittlerweile so einen zweifelhaften Ruf oder kämpft auch immer mit dem im Marketing damit, dass man jetzt der Ruf eben ein bisschen verliert, das Darstelle da, wo blond und schön ist und irgendwelche Körpermasse hat, wo gar in der richtigen Welt gar nicht überlebensfähig sind, dass man das auch ein bisschen durch den Gacko zieht und so. Und dazu kommt natürlich, dass der Film gemacht wurde von Greta Gerwig, eine wunderbare Regisseurin, was sie ja schon mit Lady Bird und mit Little Women hat gezeigt, was sie drauf hat und gezeigt hat, dass sie eben den Biss hat. Und natürlich, da hat sie auch schon gehört, spätestens seit dem Babylon-Film-Podcast, dass ich ein grosser Fan bin von Margot Robbie und natürlich auch von Ryan Gosling. Also ich muss sagen, die beiden, die sind ja wunderbar in diesem Film. Und ich werde jetzt auch nicht spoilern, weil der Film eben wirklich erst seit einer Woche draussen ist, falls ihr ihn noch nicht habt gesehen und noch wollt schauen. Aber ich möchte gleich schnell kurz erzählen, wie es mir nach dem Film ist gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen unterwältigt. Also, wie gesagt, das Schauspiel, das ist super grundsätzlich. Allen voran der Ryan Gosling, wo ich muss sagen, der hat mich einfach wirklich überrascht. Dass, also, beziehungsweise, ich habe ja gewusst, wie gut das er ist. Aber ich konnte es nicht glauben, dass der sogar Margot Robbie als Barbie Joe stellt. Also, das war wirklich eine recht grosse Überraschung und ein sehr, auch wirklich einer der positiven Aspekte an diesem Film, als der Ryan Gosling. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig, wenn man er spielt, ja, der Ken hier muss führen haben und nicht Barbie das Highlight ist von diesem Film. Wie ich schon ein bisschen angetönt habe, sonst ist er leider ein hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Aber eben, da haben wir jetzt wieder genau das Problem, das ich schon angesprochen habe. Zu hohe Erwartungen, das hätte kein Film erfüllen, glaube ich. Die hätte sich ein bisschen abschrauben eigentlich, bevor ich bin ins Kino gehockt. Darum muss ich sagen, ist es auch nicht ganz fair im Film gegenüber, dass sie jetzt gleich eher so auf dem, würde ich sagen, auf dem Mittelmass abschließen oder auf einem Mittelmass würde bewerten. Was ist denn das grosse Problem an diesem Film? Das kann ich leider nicht erklären, ohne zu spoilern. Und darum sage ich einfach so viel, er hinterlässt bei mir so einen kleinen fahlen Beigeschmack. Und das liegt gar nicht unbedingt am Film und ihrer Story, sondern einfach mit der Vermarktung vom Ganzen. Aber mehr darf ich eben an dieser Stelle wirklich nicht verraten, weil der Film, wie gesagt, erst eine Woche im Kino ist. Ich würde auch niemandem abraten, den Film nicht zu schauen. So meine ich es. So, ich finde, wenn ihr gespannt seid auf den Film und ihn weit schauen wollt, dann macht das unbedingt. Und dann können wir sehr gerne mal bilateral noch darüber reden, was ich für Probleme habe mit dem Film. Es würde mich sehr wundern, ob bei euch das Ganze ein bisschen besser ankommt. Es ist ja spannend, weil die kennen das du, oder? Das vom Telehorst, der war ja auch schon ein paar Mal Thema und auch schon Gast. Mit seinem Geschmack, der ist relativ ähnlich wie meiner. Also ich würde jetzt sagen, etwa zu 95% stimmen die Geschmäcker eigentlich überein. Also wir haben den Big Lebowski, ist bei beiden von uns einer der absoluten Lieblingsfilme. Ja, ich habe es gesagt, absolut. Das ist definitiv so. Wäre bei mir in den Top 5 wahrscheinlich in den vorderen Rängen. Oder Stu, der hat die völlig gegenteilige Meinung zu Barbie. Und das finde ich sehr spannend, weil eben, normalerweise sind wir sehr ähnlich, was unsere Geschmäcker angeht. Und hier sind wir wirklich aufgrund verschieden. Also das pure Gegenteil. Und ich sehe Stu in gut zwei Wochen. Und da bin ich sehr gespannt, mit ihm noch über den Film zu reden. Und jetzt so ein bisschen vorab zu schliessen. Wenn ich ein Fazit müsste ziehen, dann sage ich am besten einfach das, was ich auf Letterboxd habe geschrieben, dieser Filmbewertungsplattform. Dieser Film wird die Gemüter spalten. Diejenigen, die keine Erwartungen haben, werden ihn wahrscheinlich lieben. Diejenigen, die dummerweise zu hohe Erwartungen haben, werden ihn wahrscheinlich ähnlich bewerten wie ich. Und so viel zu Barbie. Die Gemüter spalten. Das könnte auch bei dem Film passieren, wo die anderen 50% von dem Barbenheimer-Event ausmachen.
The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but what were you guys doing in Los Alamos? And how many people were in these open discussions?
Too many compartmentalization was supposed to be the protocol.
We were in a race against the Nazis.
Ich sage es gerade am Anfang, eigentlich hätte Hopfenmeier gar nicht schauen. Und warum? Nolan habe ich mal sehr gerne gehabt, so in den frühen 2000er, späten 2000er. Hat recht viele Filme abgeliefert, die ich cool gefunden. Natürlich Batman Begins ist einer von diesen Filmen, ich glaube auch der erste von ihm, den ich jemals gesehen habe, im Kino. Auch. Dann Prestige mit Hugh Jackman und Christian Bale ist auch wunderbar. Dann natürlich The Dark Knight und Inception, wo ich glaube 2010 ist rausgekommen. Das sind vier Filme, die ich wirklich sehr konnte feiern. Mittlerweile bin ich nicht mehr so ein grosser Nolan-Fan. Ich habe da glaube ich echt die gleichen Probleme wie ganz viele andere. Sein Exposition-Dumping sagt man dem, wenn man den Leuten immer noch muss erklären, was eigentlich genau passiert, obwohl man es eigentlich auch sieht, weil er irgendwie das Gefühl hat, dass die Zuschauer und alle ein bisschen blöd sind. Da ist mir mittlerweile ein bisschen auf den Sack gegangen. Eins sind die Action nicht so wahnsinnig gut zum Teil. Und darum habe ich zum Beispiel auch Tenet nicht im Kino gesehen. Interstellar habe ich auch gar nie gesehen. Dunkirk habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Sprich, zwar einen grossen Teil von seinen Filmen gesehen, die er gemacht hat, aber eben auch einen Teil nicht. Und darum habe ich eigentlich so auf dem Oppenheimer auch nicht so gross Lust gehabt. Nervös, der zweite Grund war, warum ich nicht so Bock hatte, 3 Stunden ohne Pause. bäh, das grenzt schon fast an Folterung. Gut, dass es keine Pause gibt, da kann er nicht viel dafür, aber das ist härter oder ein starker Tobak. Und dann, der dritte Grund, warum das ihn eigentlich nicht ums Verrecken schauen, er hat so ein bisschen durchmischte Kritiker bekommen. Also die einen, die, oder ganz viel, wie zu unterangern, dass du eben auch, die mit dem Film nicht sehr viel anfangen konnten. Dann musste ich sagen, erst als Barbie meine Erwartungen nicht erfüllen konnte, habe ich plötzlich wieder Lust gehabt, Otten Geier zu schauen. Wobei Lust ist eigentlich das falsche Wort. Aber nicht der eigentliche Grund, ich kann es ja hier ganz ehrlich sagen, wenn man sich selber Filmfan schimpft, das ich ja mache, kann man eigentlich das Sommer-Event zwischen Barbie und Sockenfeiler einfach nicht auslaufen. Also darum bin ich dann am Freitagabend die anderen 50% von dem Barbenheimer schauen. Wobei, da muss man sagen, 50% stimmt eigentlich gar nicht. Weil wenn man es ausrechnet, Barbie geht 114 Minuten, Oppenheimer 180 Minuten, das gibt 294 Minuten für ein Double Feature, wenn man das wollen machen. Und von diesen 294 Minuten macht der Film hier 61% aus und darum, sieht man, der hat jetzt da schon ein bisschen grösseres Gewicht und stimmen die 50% nicht ganz. Aber eben, ihr wollt sicher wissen, wie ich den gefunden habe. Und da zitiere ich sonst wieder meine Letterboxd-Kritik. Die fährt ähnlich an wie die von Barbie. Diejenigen, die hohe Erwartungen hatten an diesen Film, die werden wohl enttäuscht sein. Diejenigen, die tiefe bis keine Erwartungen haben, werden ihn wohl ähnlich bewerten wie ich. Und jetzt könnt ihr schon daraus hören, dass ich den Film nicht so schlecht gefunden habe, wie vielleicht die Leute ihn gemacht haben. Die Negativstimmen, die gesagt haben, er sei zu überladen, er sei unfokussiert, verherrlichend, dialogisch. Wobei ich muss sagen, jetzt gerade beim letzten Punkt, was hat er erwartet? Es geht hier um einen Bau von Atombomben. Also logisch hat es viel zu diskutieren gegeben. Ich habe ja ein Jahr mal in der Verwaltung gearbeitet. Und dort ist es um wesentlich weniger wichtige Sachen gegangen als Atombomben. Und schon dort habe ich jenste Sitzungen gehabt. Ich könnte auch nicht mal mehr zählen, wie viele Sitzungen das ich schon nur einen Tag halber hatte. Also sprich, da wirst du auch ein paar Sitzungen haben, wenn du über den Bau von Atombomben diskutierst. Ja, ihr hört schon, der J. Robert Suppenleiber, das ist der Vater von Atombomben sozusagen, und der dreistündige Film, der porträtiert jetzt das Leben von dem Herr. Und ja, wie gesagt, Christopher Nolan hat den Film gedreht und wie ich schon gesagt habe, man kann von ihm halten, was man will, ob man seinen Erzählstil gerne hat, etc. und so weiter. Der Film hat, wie gesagt, ein paar Negativstimmen gehabt, oder relativ viel, wie man es so will sehen, auch die, die ich gehört habe, waren ziemlich negativ unterwegs gewesen. Ja, darum konnte ich mich auf einiges vorbereiten, was jetzt da auf mich zukommt, muss ich sagen. Und habe mich auch darauf einladen können. Ich hatte zwar ein bisschen Bammut, erstens die 3 Stunden durchzusitzen, ohne Pause. Und habe ehrlich gesagt wirklich damit gerechnet, dass es könnte jetzt gut sein, dass das der erste Film wird, wo ich tatsächlich aus dem Kino gehe. Das habe ich ja Scream 6 habe ich das ja schon gesagt mit dem Stu, dass wenn ich keine Podcast-Folge zu Scream 6 hätte aufgenommen, dann wäre ich aus dem Film rausgelaufen, kurz vor Schluss tatsächlich. Und bei Knotenseiler hätte es gut können sein, dass mir das auch passiert und dass ich das mal auch gemacht habe, weil ich eigentlich gar nicht geplant hatte, einen Podcast aufzunehmen zu diesem Film. Und darum war es für mich auch eine grosse Überraschung, dass die ersten 2 Stunden von diesem Film recht zügig vorbeigegangen sind. Dann wird es aber dafür in der letzten Stunde ein bisschen zäh. Also das gibt bei mir auch den grössten Abzug. Dass er dann gleich nochmal so, sagen wir jetzt mal, in der Letterboxd-Bewertung 2,5 Punkte oder 2,5 Sterne bekommt, weil von mir aus gesehen wirklich relativ stark abnimmt in der zweiten Hälfte, beziehungsweise im letzten Drittel, muss man ja sagen. Ich bin dann nicht hässig oder enttäuscht. Es ist mir mehr so gegangen, so wie nach einem Training im Fitness. Wenn du am Anfang recht motiviert bist und eigentlich auch gut vorwärts machen kannst und dann so gegen Ende oder so im letzten Drittel, weißt du, hast noch die paar Übungen, die du jetzt noch machen musst, die dich eigentlich schon anschiessen und du machst auch noch nicht mehr wirklich. Und am Schluss, wenn du es dann gemacht hast, bist du irgendwie gleich froh, hast du es gemacht. Und sonst muss man schon sagen, die Kritik, die stimmt. Er ist recht überladen mit 3 Stunden. Also es passiert relativ viel, es hat viel Erzählebenen, auch wieder verschiedene Zeiten, die ja der Nolan noch gerne macht. Also es ist nicht linear erzählt, sondern springt sich ein bisschen zwischen den Zeiten hin und her. Was hier noch dazu kommt, es hat verschiedene Perspektiven auch. Ist nicht nur aus der Sicht von Poppelkeimer hier, sondern man bekommt auch noch andere Perspektiven mit über und die Perspektiven, die werden auch visuell getrennt. Das eine ist normal farbig und das andere schwarz-weiss. Dann haben wir einfach eine riesen Riege an Darstellenden, die in diesen Film reingepackt wurden. Es wird dem, muss ich sagen, fast zu viel. Mit der Zeit ist es so ähnlich, wie wenn man ein feines Essen hat, oder sein Lieblingsessen, da stopft man sich auch nicht mehr voll damit, wenn man nicht mehr macht. Und das ist bei mir auch so ein bisschen, mir bei diesem Film so, so gegangen, und dann auch noch der auch noch gekommen ist und drei und der und so. Und dann plötzlich fragst du dich wirklich so, hey, hört das auch mal wieder mit berühmten Schauspielern, die da sind aufgeboten wurden. Und was auch so ein bisschen ein Kritikpunkt ist, den ich auch gut kann verstehen kann, der Score, also die Filmmusik, die trällert fast permanent durch den ganzen Film durch. Und ich kann mir schon ein paar Leute ausdenken, die wahrscheinlich würden Mühe haben mit dem. Der Score, muss ich aber sagen, habe ich, nachdem ich den Film schauen, sofort auf dem Heimweg rein tun, auf dieser halben Stunde Velofahrt, die ich noch vor mir hatte. Und für sich stehend ist der einfach sackgeil. Also würde ich dem empfehlen, hört doch den mal. Der Score von Tropenweier, der ist wirklich exorbitant, würde ich fast sagen. Und ja, man muss aber auch sagen, all das, was da in diesem Film drin ist und auch, was ihm vorgeworfen wird, ich würde Nolan nicht unterstellen, dass er sich nicht genau etwas überlegt hat bei all dem, was er da gemacht hat. Vielleicht ist einfach sein Ego langsam ein bisschen zu gross. Ich weiß es auch nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Und ehrlich gesagt, auch sonst schon nicht, was er so für einen Ruf hat als Typ. Aber es kann gut sein, dass er mittlerweile vielleicht ein bisschen grosses Ego hat. Aber da wäre er auch nicht der Einzige und glaube auch nicht der Schlimmste. Ich denke da zum Beispiel an Ridley Scott, an Wes Anderson oder Steven Spielberg, Martin Scorsese. Die haben alle doch mittlerweile so ein riesen Ego, dass sie das Gefühl haben, sie können machen, was sie wollen. Und dass sie irgendwie die grössten Gestalten sind, die zu Hollywood rumlaufen. Das ist jetzt eine ganz böse Unterstellung natürlich. Aber ich weiß nicht, ob der Nolan mittlerweile auch so ein bisschen diesen Status hat. Da müssen wir mal vielleicht mal interviewen, um das herauszufinden. Also Nolan hat mit dem abgehandelt. Schauspieler habe ich schon ein bisschen angesprochen. Wir haben vier, sage ich jetzt mal, Hauptcharaktere, die in diesem Film vorkommen. Der Cillian Murphy, der die Hauptrolle spielt, super, sackstark, endlich mal eine Hauptrolle. Also Peaky Blinders hat ja schon eine Karserie, aber jetzt endlich auch mal in einem Kinofilm. Und ich finde, der erfüllt alles, alle Erwartungen tipptopp. Also wirklich, Emily Blunt finde ich auch sackstark. Die kommt zwar erst so... Die hat immer nur so kleine Auftritte und man wirft ja am Nolan noch ein bisschen vor, dass er ein bisschen misogyn ist. Ja, Frauen spielen definitiv eine untergeordnete Rolle in diesem Film, aber wenn sie zum Zug kommen, dann sind sie einfach sackstark und da ist Emily Blunt, geht da wirklich voran mit wahnsinnig gutem Beispiel, sage ich jetzt mal. Dann haben wir noch Florence Pugh als zweite wichtige Frau im Stoppelteiler seinem Leben. Sie ist wirklich relativ kurz nur in diesem Film zu sehen, aber auch sie hat einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sie vorher noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich werde sicher einiges nachholen mit der Florence Pugh. Und Robert Downey Jr. als wie Louis Strauss, seht ihr noch? Das heißt eben Strauss, Louis Strauss. Ja, der Robert Downey Jr., der hat in den letzten Jahren einfach nicht können zeigen, was er eigentlich für ein super Schauspieler ist, durch das, dass er eigentlich nur Iron Man gespielt die ganze Zeit. Und hier sieht man wieder mal, was der Typ drauf hat. Also schon für die vier, die jetzt da aufzählt, lohnt sich der Kinobesuch. Und ein ganz grosses Herz gibt es auch noch für ein paar andere, unter anderem Josh Hartnett. Extrem Freude gehabt, den wieder mal in einem Film zu sehen. Dann Jason Clarke. Habe ich vorher nur gekannt aus dem schlechten Terminator Genesis, wo er ja John Connor gespielt hat. Das ist auch so ein ewiger Nebendarsteller. Ist aber auch in dem Film, also der hat mich wirklich überzeugt, der spielt ein richtiges Arschloch und das kauft mir nicht so richtig ab. Also wirklich Chapeau, der hat seine Rolle auch sehr gut gemacht. Und ein ganz grosses Herz geht auch an Tom Conti. Der spielt Albert Einstein. Der kommt auch nur relativ kurz vor, aber hat auch bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sieht wirklich recht aus, wieder Albert Einstein. Also von dem her, also die Auswahl von den Schauspielenden ist wirklich wahnsinnig gewesen. Auf wen sie hätte verzichten können, ohne zu spoilern. Für Kenneth Branagh, der fing jetzt so, ja, er hat halt den Namen mittlerweile, aber ist jetzt in diesem Film jetzt auch nicht unbedingt wichtig und hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt. Dann Casey Affleck, habe ich auch gefunden, wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Der Matt Damon, der ist halt echt der Matt Damon. Aber ja, hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Auf weitere Schauspielende darf ich nicht eingehen, weil sonst wäre es der definitive Spoiler. Würde ich eine Empfehlung rausgeben? Ja, ähnlich wie bei Barbie, wenn ihr einen Weit schaut, geht nicht unbedingt schauen. Ich würde euch sagen, hockt einfach rein und lasst mich einfach berieseln. Scheißegal, wenn man nicht versteht, dass die jetzt da von Quantenphysik irgendwie schwätzen. Es ist egal. Man muss den Film einfach ein bisschen auf sich wirken lassen. Es ist einfach wirklich, das ist ein Kinoerlebnis. Da geht's einfach nicht darum, irgendwie um Geschichte, dünkt es mir jetzt. Da weiss ich auch nicht, wie akkurat das Ganze erzählt ist, ob das wirklich alles so passiert ist, wie es jetzt der Nolan da inszeniert hat. Darum eben einfach ins Kino hocken und einfach erleben. mehr muss man da dazu nicht sagen. Es ist einfach wirklich, das ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Und da kann man auch wirklich geniessen. Ich würde ihn definitiv nochmal schauen, aber ich glaube, das Erste, wenn er, ist es ein bisschen schade, ich weiss, da geht dann so das Kinoerlebnis natürlich ein bisschen flöten, wenn man dann daheim schaut, auf dem Fernsehen. Aber nochmal 3 Stunden im Kino, ohne Pause, unter Umständen, ich glaube, das tue ich mir nicht noch einmal an. Aber eben, trotzdem gibt es für mich oder von mir eine Empfehlung. Wenn ihr den Grottenleimer schauen wollt, dann macht das. Jetzt aber geht es natürlich noch um die grosse Frage, wer gewinnt denn das Duell Barbenheimer? Und es ist ein bisschen eine enttäuschende Antwort, weil ihr wünscht euch jetzt wahrscheinlich, es gibt doch einen ganz klaren Gewinner, aber der hat es vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Gibt es für mich irgendwie nicht. Sie treffen sich nämlich genau in der Mitte, sage ich jetzt mal, bei diesen 2,5 Sternen, die ich vorhin schon gesehen habe. Sowohl Barbie als auch der Ottengeier haben für mich beide 2,5 Sterne bekommen. Oder bekommen von mir 2,5 Sterne. Oder in der Schulnote wäre das 4,5, wenn die beste Note 6 wäre. Und mit Treffen in der Mitte meine ich, die hohen Erwartungen, die ich an Barbie hatte, ist dann auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Also ich glaube, meine Erwartungen wären da auch auf einem 5 gewesen, wenn man von 1 bis 5 würde sagen, wie hoch die Erwartung war. Und jetzt eben auf einem 2,5 geendet. Und beim Moppeldreier ist die Erwartung auch so auf einem 1 gewesen, wenn nicht sogar auf einem 0. Und der ist jetzt auf einem 2,5 auf. Also von dem her ist es von mir aus gesehen ein Unentschieden von diesem Duell Barbenheimer, der ja so gross die Runde gemacht hat in den Medien. So, das wären die 5 Filme gewesen, die ich gesehen habe, jetzt in diesen kurzen Sommerpausen, oder eben im Fall von Indiana Jones and the Dial of Destiny nicht gesehen habe. Das soll jetzt so ein kleiner, sanfter Einstieg gewesen sein nach der Sommerpause für euch, falls ihr am Sonntagabend eben lieber mal einen Podcast habt gehört, als der Tatort geschaut oder so. Und es geht ja gleich weiter, wie versprochen, so in plus minus 2,5 Wochen, würde ich jetzt mal sagen, weil ihr habt es schon gehört, ich bin ja mit dem Stu unterwegs. Der Stu ist nicht der Einzige, den ich mit ihm unterwegs bin. Wir gehen nämlich zusammen den Andi besuchen auf München und der Kühne kommt auch mit. Und das heisst natürlich, wir können nicht ein paar Tage miteinander zu München verbringen, ohne mindestens eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und das werden wir auch machen. Die nächste nach der Sommerpause von den Filmsünder wird es Crossover sein mit dem Telehorst und Movie Break, wo ja der Kühne mehrheitlich unterwegs ist. Da freue ich mich extrem drauf. Vor allem, dass wir nicht über Skype oder Zoom oder so aufnehmen müssen, sondern jetzt wirklich am Andi in ihrer Stube hocken können. Das wird sicher ein Skaldi. Dann geht es spätestens im September weiter. Dann heisst es...
And now for something completely different.
Ja, Monty Python ist angesagt. Und zwar alle 4 Kinofilme von den Pythons werden hier versprochen. Und da gibt es ein wunderbares Wiederhören mit einem Wiederholungstäter. Es ist viel zu lange her, seit er das letzte Mal hier in diesem Podcast ist vorgekommen. Das letzte Mal im Dezember im Adventskalender. Und es ist der wunderbare Marc Bachmann. Mit ihm widmen mir eben diesen 4 Monty Python Kinofilmen. Das wird im September passieren. Und dann könnt ihr euch auch schon auf Oktober freuen, auch alle Grusel- und Horrorfilmfans. Dann gibt es nämlich ein Horror- und Grusel-Special. Über ganz Oktober gibt es alle Woche eine Folge mit Gästen, die ich versammelt habe. Und da reden wir über Grusel- oder Horrorfilmreihen, die vielleicht nicht so als erstes in Sinn kommen, wenn man an Horror- oder Gruselfilme denkt. Das wäre so mal so ein bisschen der Plan, wie der aussieht in den nächsten Wochen und Monaten. Natürlich gibt es noch mehr, die hier passieren wird, aber auf jeden Fall das mal, wo ich kann sagen, das ist sicher fix geplant. Und ja, und den Rest könnt ihr euch alle überraschen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Seid ihr jetzt auch nach der Sommerpause wieder dabei und habt mir nicht abgeschworen. Wie gesagt, in den nächsten 2 Wochen ist es jetzt nochmal ein bisschen ruhig auf diesem Kanal und dann geht es dann so richtig weiter. Aber dann würde ich sagen, genießen wir doch die nächsten 2 Wochen Sommer noch. Also nicht, dass der Sommer dann vorbei wäre, aber einfach auch ein bisschen mit der passenden Musik im Hintergrund dazu. Merci nochmal, seid ihr dabei gewesen. Merci, seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei. Und wie gesagt, dann wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und wir hören uns.
Haben Sie zollpflichtige Ware dabei?
Nö, Alter, das wird mir jetzt zu anstrengend. Ich habe Urlaub. Abfahrt!
Okay, that's a wrap.